Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Investments for Future. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und in dieser Folge geht es um das Thema Ökofeminismus. Und zu dem Thema habe ich mit Jana Al jetzt gesprochen, die sich schon seit Jahren mit diesem Thema auseinandersetzt und unter anderem Projektleiterin für städtische Mobilität bei der Agora Verkehrswende ist und in dieser Folge uns treffende Impulse gibt zum Thema Umgang mit dem Klimawandel und wie das Thema Geschlechtergerechtigkeit denn überhaupt innerhalb der Klimakrise sich zeigt. Und ich finde, sie gibt uns ganz interessante Aspekte, an die man vielleicht auch noch gar nicht gedacht hat. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was ihr über diese Folge sagt. Also hinterlasst mir auch gerne euer Feedback. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit Jana.
Ja, guten Morgen, Jana.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Freut mich sehr, dass du da bist und dass du dir auch die Zeit nimmst vor allem. Ich finde, das ist ein ganz interessantes Thema, was wir heute besprechen wollen. Und zwar bist du ja Yoga-Lehrerin, du bist Referentin, du bist Moderatorin, Aktivistin und du beschäftigst dich schon seit ein paar Jahren mit Genderfragen und Klimagerechtigkeit, aber auch mit Klimapolitik und Mobilität zum Beispiel. Ja, willst du vielleicht dich erstmal selber vorstellen, sagen, wer überhaupt Jana Al jetzt ist und wie du überhaupt zu dem Thema Feminismus und vielleicht auch zu dem Thema Klima gekommen bist?
Ja, du hast mich ja eigentlich schon gerade sehr, sehr umfassend vorgestellt. Tatsächlich sind das, wenn man sich dann jetzt so anhört, sehr, sehr viele Aktivitäten und Themen, die ich so bearbeite und bearbeitet habe in den letzten Jahren. Ja, Jana Al jetzt ist genau das und bearbeitet genau diese ganzen Themen, die vermeintlich irgendwie gar nicht so gut zusammenpassen. Aber für mich gehört das alles zusammen. Ich würde mich vor allen Dingen als Klimaaktivistin bezeichnen. Ich arbeite in NGOs. Zurzeit, weil ich gerade in keiner festen politischen Gruppe aktiv bin, bezeichne ich mich gerne als unabhängige Linksextremistin, okay. Auch um zu provozieren. Mhm. Ja, und du hast ja auch nach den Geschlechterfragen vor allen Dingen gefragt. Also Geschlechtergerechtigkeit, Feminismus spielt eigentlich für mich schon immer eine Rolle, also mein Leben lang so. Das ist irgendwie mir schon quasi in die Wiege gelegt worden von meinen Eltern, so alt 68er. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Brille, die ich auf alles lege. Die lege ich auf die Politik, die ich mache, egal ob es um Mobilität oder Klimagerechtigkeit geht. Die lege ich auf Arbeitsverhältnisse, auf Beziehungen auch und ja, auch auf das Yoga, was ich unterrichte. Das ist eigentlich immer da.
Mhm. Ja, ja, super spannend. Würdest du Feminismus denn eher als was Radikales sehen oder würdest du es eher als gerechter oder Geschlechtergerechtigkeit beschreiben? Also wie siehst du das? Ist das etwas, das wir eigentlich heute sowieso schon in unseren Alltag integrieren oder ist es immer noch radikal für dich?
Also sowohl als auch. Also natürlich zielt der Feminismus auch auf die Herstellung von Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern ab. Aber ich würde aus meiner Perspektive sagen, Feminismus ist für mich immer etwas Radikales und zwar im besten Sinne des Wortes. Radikal bedeutet ja eigentlich nur an die Wurzel gehend. Also das heißt, eine tiefe Analyse zu machen, wo kommt es eigentlich her? Das heißt, der Feminismus bleibt für mich nicht dabei stehen, dass wir jetzt irgendwie Männer und Frauen gleichberechtigt irgendwie wählen können. Das können sie ja auch schon eine ganze Weile. Mhm. Sondern sich anzugucken, wie Geschlechterungerechtigkeiten tief in der Gesellschaft verwurzelt sind, wo die herkommen, mit was die verwoben sind, mit anderen Macht- und Ausbeutungsverhältnissen. Und radikal bedeutet für mich dann auch, dass ich auch einen Blick dafür bekomme, wo andere ungerechte Verhältnisse bestehen, also wo andere Ausbeutung oder Diskriminierung besteht. Und das heißt, Feminismus ist für mich immer intersektional. Das heißt, ich sehe auch rassistische Verhältnisse, ich sehe ausbeuterische Verhältnisse zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden. Und all das hat immer auch mit Geschlechterungleichheit zu tun. Das heißt, eigentlich ist es wie so eine Brille, die immer da ist. Das klingt furchtbar anstrengend, macht aber auch ganz viel Spaß.
Ja, ich weiß genau, was du meinst, aber du beziehst es ja zum Beispiel auch auf das Thema Klima. Also das fand ich auch ganz interessant und so bin ich auch auf dich aufmerksam geworden durch das Thema Ökofeminismus. Das Thema hatte ich vorher tatsächlich noch nicht gehört, obwohl ich mich ja auch schon ein bisschen mit Klimafragen beschäftigt habe. Aber könntest du uns vielleicht mal erklären, was denn Ökofeminismus genau bedeutet und was eben diese Geschlechtergerechtigkeit darin genau meint?
Also der Begriff Ökofeminismus ist eigentlich schon total alt. Also der ist bestimmt so ja in den 60ern irgendwie entstanden und hat tatsächlich auch eher so ein fast verstaubtes Image. Ne? Ich muss ja ehrlich sagen, dass ich selber bei Ökofeminismus eher an so, weiß ich nicht, ältere Frauen mit langen Haaren in lila Kleidern denke, die irgendwie Öko-Wirbekekse futtern und dazu stricken oder so. Also um ganz fieses Klischee zu nennen. Aber ich benutze den Begriff eigentlich total gerne auch als provozierenden Begriff. Letztendlich geht es beim Ökofeminismus, ist das ein Strang feministischer Theorie, der eben versucht, die Ausbeutung von Frauen in ein analytisches Verhältnis zu setzen zur Ausbeutung von der Natur. Und die Klimakrise ist ja nichts anderes als Ausdruck von gesellschaftlichen Naturverhältnissen, die Natur über die Maßen ausgebeutet haben und über dem, was gesund wäre. Mhm. Und der Ökofeminismus stellt eben fest, dass diese Ausbeutungsverhältnisse ganz ähnlich sind, und da sind wir wieder beim Begriff radikal, ähnliche Ursachen hat. Und das ist eben sehr, sehr spannend, weil man da ganz, ganz viele analytische Verbindungen sieht. Ja, also sowohl, nur ein paar Mal zu nennen, ne, sowohl bei den Frauen als auch bei der Natur wird eigentlich angenommen, dass man einen uneingeschränkten Zugriff auf eine vermeintlich kostenlose Ressource hat, sei es zum Beispiel die Sorgearbeit der Frauen oder eben die Ressourcen der Natur für unsere Energiegewinnung oder unsere Materialienherstellung, wie auch immer. Und all das ist eigentlich eine Grundlage von einem Wirtschaftssystem, was diese Ausbeutung braucht, was diese Dominanz über Natur und Frauen braucht, weil es uns gar nicht existieren könnte. Ich weiß nicht, ob das gerade klar werden konnte.
Nee, also ich find's sehr klar. Vor allem würde ich das zum Beispiel auf den globalen Süden beziehen. Also gerade diese Klimagerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit, also ich meine, bei uns sollte man eigentlich meinen, dass es mehr Geschlechtergerechtigkeit gibt, ne? Aber ich meine, gerade dieser Ressourcenverbrauch, also wir haben ja zum Beispiel auch den Overshoot Day, den es im Jahr immer gibt, der mittlerweile schon im Juli oder August sich befindet. Also letztes Jahr war es, glaube ich, im August und 2019 im Juli. Und das zeigt ja auch, was wir für einen hohen Ressourcenverbrauch haben. Und das sind ja auch alles Ressourcen, die wir natürlich, die auch der globale Norden hauptsächlich dann auch aus dem globalen Süden bezieht und da auch diese Ungerechtigkeiten entstehen. Also
absolut. Ja. Und die Zahlen, die du gerade genannt hast, die beziehen sich auf die dann weltweiten Zahlen. Ne? Wenn man sich anguckt, wie viele Ressourcen Deutschland allein verbrauchen, dann wäre der Earth Overshoot Day, glaube ich, inzwischen schon im April oder Mai. Da haben wir einfach unser Ressourcenlimit schon eigentlich verbraucht. Und dieses Ungerechtigkeitsverhältnis von die Ungleichheit, von dem Zugriff auf Ressourcen, den wir haben, was wir daraus machen und die Machtverhältnisse, die sich daraus ergeben. Und du bringst mich da auch nochmal auf eine weitere Parallelität auch zwischen der Naturausbeutung und der Ausbeutung von Frauen. Ist eben dieser Aspekt, dass die Menschen im globalen Süden viel weniger dazu beigetragen haben zur Klimakrise, aber am meisten darunter leiden. Ne? Also die ganzen Auswirkungen der Klimakrise zeigen sich vor allen Dingen im globalen Süden, und das liegt vor allen Dingen daran, dass die Menschen dort viel weniger resilient sind und viel weniger ökonomische Alternativen haben als wir. Und also krass gefasst ist es so, wenn der Meeresspiegel steigt, steigt er erstmal für alle. Der Unterschied ist nur, dass die Menschen in Bangladesch ertrinken und die Menschen in den Niederlanden bauen halt einen hohen Wall. Ne? Also das ist so die Unterschiedlichkeit der Ressourcen, die da ist. Und so ist es eben bei Frauen auch. Die sind aufgrund ihres Geschlechts in vielen Gesellschaften, auch in unserer, ökonomisch deutlich schlechter gestellt und damit weniger resilient und haben weniger Möglichkeiten. Im globalen Süden zum Beispiel haben viele Frauen, sind abhängig von dem Zugang zu Land, sei es um Landwirtschaft zu betreiben oder dort Holz zu sammeln oder ähnliches. Wenn dieser Zugriff auf Land sich verändert, auch durch die Klimakrise, und das Land nicht mehr fruchtbar wird, dann leiden vor allen Dingen diejenigen, die davon stark abhängig sind.
Ja. Ja, genau. Und also du hast ja auch gerade schon gesagt, Frauen sind ja im globalen Süden auch stark abhängig von der Landwirtschaft und da auch ganz aktiv. Also ich habe jetzt gelesen, dass irgendwie schätzungsweise Frauen 43% der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft ausmachen. Also auch total krass, wusste ich vorher überhaupt noch gar nicht. Habe ich mir ehrlich gesagt so direkt, also klar, man weiß schon, der globale Süden ist sehr verstrickt mit Landwirtschaft und baut sehr auf diesen Sektor. Aber wie viel das dann tatsächlich auch bei den Frauen ausmacht, wusste ich nicht. Und tatsächlich...
Vor allen Dingen bei der Subsistenzwirtschaft, ne? Also wirklich kleine, kleinbäuerliche Flächen, ja. Aber eben auch nicht nur Landwirtschaft als im klassischen Sinne, sondern tatsächlich auch die Ressourcennutzung von Land, also wie gesagt Feuerholz zum Beispiel, Wasser. Das sind Aufgaben, die oft eben Frauen in einer Gesellschaft zugeschrieben sind und deshalb stark davon abhängig. Und gleichzeitig sind sie selten diejenigen, die Land besitzen, von den Titeln her zum Beispiel.
Ja, genau. Und da gibt es ja eben auch diese Ungerechtigkeiten, also eben, dass Frauen dann eben weniger besitzen, aber dann auch weniger Möglichkeiten eben durch die Geschlechterungerechtigkeiten bekommen. Also wenn dann zum Beispiel eine Überflutung in Bangladesch gibt, sind eben ganz viele Frauen auf sich alleine gestellt und ja, können zum Beispiel auch nicht schwimmen oder bekommen es gar nicht beigebracht, eben weil es da diese Geschlechterungerechtigkeiten gibt.
Auf jeden Fall. Und das ist auf jeden Fall auch ein Grund, warum, oder einer der Gründe, warum Frauen mehr unter den Folgen der Klimakrise leiden und leiden werden. Ein anderer wichtiger Aspekt, den hast du damit quasi schon angeschnitten, ist eben die Frage der Partizipation und der Repräsentation. Wir müssen uns eben auch anschauen, und das ist eben auch eine Parallele zwischen Naturausbeutung und Geschlechterausbeutung, Frauenausbeutung. Wir sind ja überhaupt erst in dieser Situation, weil wir von Männern gemachte und geführte Welt haben. Ich will überhaupt nicht sagen, dass die Frauen die besseren Menschen sind, können wir auch gleich noch zu kommen. Aber Fakt ist, dass Frauen ganz selten in Entscheidungspositionen sitzen und ganz selten mitentscheiden können und deswegen auch bestimmte Bedarfe, die Frauen als Frauen haben, nicht gesehen werden. Und Frauen, sage ich auch nochmal bewusst, als Frauen mit Sternchen, das heißt auch ja, Frauen, die sich eben auch als solche sehen, ja, auch FLTI-Menschen im weitesten Sinne, solche Bedarfe werden gar nicht gesehen, wenn solche Menschen nicht in Entscheidungsprozessen sitzen und nicht repräsentiert werden.
Ja, ja, total. Ganz spannender Aspekt. Also ich meine, man sieht es ja auch bei uns in Europa alleine. Ich meine, die Frauenquote muss eingeführt werden, damit überhaupt in den DAX-Unternehmen genug Frauen im Vorstand sitzen.
Das zeigt. Und das sind ja quasi jetzt erstmal nur, ich sag mal, Führungspositionen. Ich finde ja, der Geschlechtergap, der zieht sich ja noch viel weiter, wenn man sich anguckt, in welchen Berufen vor allem Männer aktiv sind, in welchen Frauen aktiv sind, also wo der überwiegende Anteil Frauen sind. Das sind vor allen Dingen die schlecht bezahlten Sorgeberufe. Jetzt gerade in der Corona-Pandemie, finde ich, wird das nochmal offensichtlich. Mhm. Die Krise wird getragen von den Frauen und von den Frauenberufen. Das sind diejenigen, die aber gesellschaftlich sehr wenig Anerkennung bekommen, weil es eben, und das habe ich ja am Anfang den Punkt gemacht, angenommen wird, dass deren Ressourcen kostengünstig oder sogar kostenlos sind. Und deswegen wird eine Krankenpflegerin deutlich schlechter bezahlt als ein Bankmanager, platt ausgedrückt. Mhm.
Ja, spannende Parallelität, die du ziehst, ja. Ja, aber also auch in der Corona-Zeit, also das ist, darauf habe ich zum Beispiel auch noch gar nicht so geschaut, aber natürlich, also es sind hauptsächlich Pflegekräfte.
Ja, und auch die Erzieherin, ja. Also Erzieherin, ich glaube auch, genau, dass die Erzieherberufe nochmal eigentlich eine andere Wertschätzung bekommen müssten, jetzt, ja, wo sie alle ihre Kinder zu Hause haben, wo wir alle unsere Kinder zu Hause haben und damit auch schwer überfordert sind. Das ist ein knochenharter Job, den die Lehrer und Lehrerinnen und die Erzieherinnen machen. Und die werden echt mies bezahlt so. Und ja, bekommen auch sonst wenig Anerkennung. Ja. Also das ist ja tatsächlich, wo wir gerade hinkommen, das ist ja eigentlich auch der Kern auch feministischer Ökonomiekritik, die Wirtschaft, das Wirtschaftssystem unterscheidet zwischen reproduktiver und produktiver Arbeit. Und nur die Arbeit, die als produktiv anerkannt oder gesehen wird, eben auch entsprechend monetär bewertet wird. Also eben, der Name sagt es schon, all das, was vermeintlich produktiv etwas schafft oder ein Produkt schafft. Und die reproduktive Arbeit, also die Arbeit, die notwendig ist, damit wir überhaupt produktiv sein können, ja, und dazu gehört einkaufen, die Kinder bekommen, die Kinder pflegen, umsorgen, putzen, kochen, backen, jemanden trösten, füreinander da sein, also all diese Sorgearbeit, die ist in unserem kapitalistischen System monetär nicht bewertet oder kaum bewertbar, wird aber als gegeben angenommen. Und das kritisiert eben die feministische Theorie, weil sie halt sagt, der ganze produktive Sektor wäre ohne diese reproduktive Arbeit ja gar nicht möglich. ist überhaupt Voraussetzung dafür, dass, dass es produktive Arbeit geben kann. Und gleichzeitig wird sie, erfährt sie nicht die Wertschätzung, die wir aber brauchen. Mhm. Und es sind eben überwiegend Frauen, die, denen diese Sorgearbeit noch zugeschrieben wird, die diese Sorgearbeiten ausführen und die auch entsprechend erzogen werden, kulturell das, das Aufsaugen, quasi diese Sorgearbeit auch mit zu übernehmen.
Mhm. Ja, spannend. Das sind so Sachen, da denkt man im Alltag überhaupt nicht drüber nach, wenn man sich nicht damit beschäftigt.
Und trotzdem erkennt man dann immer wieder, irgendwie, also in so heteronormativen Beziehungen oftmals, irgendwie sind es dann doch oft die Frauen, die mehr im Haushalt machen. Ganz auf komische, magische Art und Weise. Ja.
Okay, wenn wir jetzt nochmal zum Thema Klima und Nachhaltigkeit zurückkommen. Wie glaubst du, kann man denn mehr Klimagerechtigkeit schaffen?
Puh, wenn ich das wüsste oder wenn ich den, den ultimativen Plan für Klimagerechtigkeit hätte, dann würde ich den auf jeden Fall schon in die Welt versauen. Aber natürlich gibt es ein paar Faktoren. Ich glaube, ein ganz entscheidender ist die Frage der Verantwortung. Also wir haben schon darüber gesprochen, dass der globale Norden hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass wir diese Klimakrise haben, dass wir diesen enormen Ausstoß von Treibhausgasen haben. Unser ganzer wirtschaftlicher Wohlstand, unser gesellschaftlicher Wohlstand basiert darauf, dass wir über die Maßen Natur ausgebeutet haben, Emissionen emittiert haben und auch Menschen im globalen Süden ausgebeutet haben. Und dieses Ungerechtigkeitsverhältnis, das gilt es eigentlich, also dieses historische und auch immer noch bestehende Ungleichverhältnis, gilt es aufzulösen. Das heißt, der globale Norden muss vor allen Dingen die Verantwortung dafür übernehmen, die Klimakrise zu bewältigen und dem globalen Süden die entsprechende finanzielle, soziale, politische Unterstützung geben, mit den Folgen der Klimakrise umzugehen. Wir brauchen mehr Partizipation und Stimmen aus dem globalen Süden. Mhm. Wir haben ja im Moment auch kein internationales System, wo das in irgendeiner Form gleichberechtigt verhandelt werden würde. Auch die UN-Klimaverhandlungen können das nur sehr bedingt. Das heißt, Klimagerechtigkeit heißt vor allem eine Verantwortungsübernahme des globalen Nordens für den globalen Süden und de facto halt auch eine radikale, sofortige Reduktion der Treibhausgasemissionen, weil wir sind schon weit über Budget.
Mhm, richtig, ja. Ja, du hast ja gerade einen ganz guten Punkt angesprochen, nämlich die Verantwortung des globalen Nordens. Europa hat ja eine Wachstumsstrategie definiert, den europäischen Green Deal. Und der wird auch grüner Kapitalismus genannt, also sozusagen der Weg des grünen Kapitalismus. Und er soll eigentlich eine Abkopplung vom weiteren Verbrauch natürlicher Ressourcen in den nächsten Jahrzehnten sein. Was sind vielleicht was sind vielleicht Voraussetzungen, dass es überhaupt möglich ist und wir auch realisieren, dass wir auch irgendwann an die Grenzen des Wachstums kommen? Also hältst du diesen grünen Kapitalismus für einen Weg, den wir weitergehen? Also es wird ja zum Beispiel dann auch von einem anderen Wirtschaftskreislauf gesprochen und es werden ja sehr viele Punkte angeführt, die eigentlich ganz gut sind, aber hältst du das für realistisch?
Leider nicht. Ich wünschte, es wäre so einfach. Es wäre so schön, wenn wir unseren Kapitalismus oder unser jetziges Wirtschaftssystem einfach grün anstreichen könnten. Mhm. Aber ganz so einfach ist es nicht. Man muss sich einfach angucken, dass ein grüner Kapitalismus immer noch auf Wachstum basiert und immer noch auf potenziell endlosem Wachstum basiert. Und die ganz einfache Formel, die wir dem entgegenhalten, ist zu sagen, wir leben auf einem begrenzten Planeten, wir können kein endloses Wachstum haben. Und genau deshalb stoßen wir gerade an eine Grenze, und zwar an die Grenze der Lebensfähigkeit der Menschheit auf dem Planeten. Also das ist keine banale Grenze. Ja. Und wir werden das auch in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten definitiv schon zu spüren bekommen. Und wovon wir uns aber eigentlich verabschieden müssen, ist eben genau dieser Wachstumsgedanke. Und das tun die Ideen des grünen Kapitalismus nicht. Und ich will da noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, warum das nicht funktionieren kann. Die Ideen des grünen Kapitalismus kommen meistens mit vor allen Dingen technischen Lösungen. Technische Lösungen bedeuten aber in der Regel nicht, dass der Ressourcenverbrauch tatsächlich abgekoppelt werden kann. Mhm. Wir können uns das auch tatsächlich statistisch angucken. Das ist einfach bisher nicht gelungen. Mit allen vermeintlichen technischen Versprechungen, die diesen Ressourcenverbrauch abkoppeln, der ist immer wieder nachgezogen. Das heißt, es gibt kein Wachstumssystem, in dem der Ressourcenverbrauch tatsächlich reduziert wird. Hinzu kommt bei diesen technischen Lösungen, und da können wir uns auch mal das Klimaabkommen angucken, auch die 1,5 Grad, die sind nur mit technischen Lösungen zu erreichen, die es faktisch noch gar nicht gibt. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, da wird damit gerechnet, dass es eine Technologie geben könnte, die uns aus diesem Dilemma befreit, dass wir zu viele Ressourcen zu verbrauchen. Statt einfach zu gucken, wie können wir den einfachen Weg gehen und Ressourcenverbrauch stoppen. Wir brauchen da tatsächlich eine Kappung des Ressourcenverbrauchs. Und ein allerletzter Punkt dazu, warum das vor allen Dingen nicht passiert, ist der sogenannte Rebound-Effekt. Was wir eben auch sehen, ist, dass wenn wir es schaffen, den Ressourcenverbrauch zu verringern, dass wir an anderer Stelle wieder mehr Ressourcen verbrauchen. Und das ist tatsächlich ein psychologischer wie auch ein gesellschaftlicher Effekt. Einfaches Beispiel. Autos wurden immer sparsamer. Die brauchen eigentlich immer weniger Benzin oder Diesel, aber sie werden immer größer. Mhm. Oder Menschen dämmen sich ihr Eigenheim, sparen damit Geld. Und statt wie jedes Jahr an die Ostsee zu fahren, fliegen sie auf die Malediven, weil sie jetzt auch so ein wahnsinnig gutes ökologisches Gewissen haben. Klassiker ist auch, ich fahre mit meinem großen SUV vor den Biomarkt, um mir ein halbes Kilo Karotten zu kaufen, schön aus der Region. Ja? Mhm. Das ist tatsächlich etwas, was passiert, was nicht nur einfach nur anekdotische Beispiele sind. Und das Problem ist, wir wollen uns ganz offensichtlich nicht von dem Komfort verabschieden, zum Beispiel, der es bedeutet, ein Auto zu fahren. Und deswegen suchen wir nach einer technischen Lösung und sagen, oh ja, Elektroantrieb, toll, emissionsfrei. Faktisch ist ein Elektroauto nicht emissionsfrei, weder bei der Herstellung, noch haben wir Ökostrom zu 100%, wir haben 40% Kohlestrom. Das ist also alles andere als ein emissionsfreier Antrieb. Aber es fühlt sich so gut an. Und was passiert? Die Leute kaufen sich ein Elektroauto und fahren plötzlich viel öfter, weil man ja so schön emissionsfrei fährt. Und das ist ein Riesenproblem. Das ist das, was wir jahrzehntelang schon beobachtet haben, dass der grüne Kapitalismus nicht dazu führt, dass wir Ressourcen senken. Im schlimmsten Falle haben wir nicht nur einen Rebound-Effekt, sondern auch einen Backfire-Effekt. Das heißt, wir schießen sogar wieder drüber hinaus.
Mhm. Super spannend. Ja, also das mit dem Elektroauto, ja klar, auf jeden Fall. Also ein Elektroauto ist ja auch nur emissionssparend, wenn wir tatsächlich auch gewisse Kilometer damit fahren, weil eben die Produktion so viel Emissionen dann auch schon verbraucht. Also das habe ich auch mal gelesen und das fand ich auch total spannend, weil man ja eigentlich wirklich, wie du sagst, denkt, ja, im Elektroauto, klar, wir brauchen ein paar Ressourcen dafür, aber wir brauchen auch für unsere Handys Ressourcen. Also
natürlich.
Genau, also es ist dann Hauptsache.
Und also beim Elektroauto, das ist eigentlich auch eins meiner Lieblingsbeispiele, ne? Also wie viel Energie und Geld und Zeit jetzt darin investiert wird, neue Antriebe zu entwickeln, die für besonders schwere Autos, also sie sollen auch für 2 Tonner unbedingt funktionieren, die sollen möglichst lange Strecken machen. Wir brauchen Überladeinfrastruktur, statt sich mal zu überlegen, wie können wir eigentlich diese Abhängigkeit vom Auto reduzieren? Wie können wir eigentlich alternative, kollektive Verkehrsmittel aufbauen, sodass Menschen weiterhin mobil sind, aber nicht davon abhängig sind, ihre 80 Kilo in 2 Tonnen Metall zu transportieren? Ja, das finde ich, das ist genau die Logik des grünen Kapitalismus. Man möchte weiter Produkte verkaufen, man möchte weiter Profite machen auf Kosten der Natur und alle Kosten, die als Naturverbrauch damit verbunden sind, die werden externalisiert. Ja? Also das ist eben ein großes Problem beim Kapitalismus, dass viele Kosten externalisiert werden. Und die werden auf Kosten der Natur gemacht, die werden auf Kosten von Frauen gemacht, auf Kosten künftiger Generationen. Das müssen andere Leute zahlen. Dass wir in unserem 2-Tonnen-SUV gerne elektrisch betrieben durch die Innenstadt cruisen.
Ja, hast du gut ins Treffen zusammengefasst, Jana. Okay, wenn wir jetzt mal zum Kapitalismus zurückkehren und zur Börse, dann gibt es ja zum Beispiel auch die Divestment-Strategie. Also Divestment oder Divestment verfolgt ja eigentlich, dass einflussreiche und öffentliche Investoren und Staatsfonds zum Beispiel Beteiligungen an Unternehmen abziehen, die von ihnen gestellte Auflagen nicht erfüllen. Also so gab es zum Beispiel den norwegischen Pensionsfonds, der 2020 tatsächlich mit dem deutschen Energieversorger RWE das Geld abgezogen hat, also die Investition abgezogen hat, weil es die Kohlekriterien des Fonds praktisch nicht erfüllt hat. Hältst du sowas für das richtige Signal oder könntest du dir vorstellen, dass wir auf anderem Wege vielleicht schneller klimafreundlich werden und Klimaschutz durchsetzen können? Ich meine, du hast gerade schon ein paar Sachen genannt und ich kenne deine Position auch dazu, aber vielleicht magst du einfach nochmal kurz sagen, was du von dieser Divestment-Strategie allgemein hältst.
Ist das eine gute? Also vielleicht würde es dich jetzt fast überraschen, aber tatsächlich finde ich das eine ziemlich gute Strategie.
Okay.
Natürlich. Also ich finde die auf jeden Fall nicht falsch. Und natürlich müssen wir uns auch angucken, wo liegt das Kapital? Ja, also diese ganzen Kohlekonzerne und die Ölkonzerne, also der ganze fossile Komplex ist natürlich nur deshalb so stark, weil da eben auch das Kapital sitzt. Das ist ganz klar. Und diese Idee, denen auch das Kapital zu entziehen, auf verschiedenen Wegen, sei es, dass KleinanlegerInnen das nicht mehr tun, dass wir nachhaltige Konten haben und so weiter und so fort. Oder eben auch, ne, du hast das Beispiel genannt, so ein großer staatlicher Fonds, sagen, okay, bestimmt, wir legen jetzt bestimmte Kriterien an und das heißt, wir können eigentlich unser Geld nicht mehr besten Gewissens in der Kohle lassen. Das ist richtig wichtig. Das ist ein Signal an die Anlegerinnen und Aktionärinnen, aber vor allen Dingen auch an die Konzerne, dass bestimmte Strategien einfach nicht mehr gewünscht sind. Ich glaube, wovor ich warnen möchte, ist zu sagen, das ist die einzige Strategie. Das ist immer quasi in Zusammenhang mit vielen anderen. Wir brauchen auch Druck von unten, wir brauchen soziale Bewegungen, die Alternativen vorleben, die Druck machen auch eben auf die Konzerne. Wir brauchen politische Maßstäbe, also dass wir überhaupt, anders formuliert, dass wir überhaupt unser Geld anlegen dürfen in umweltzerstörerische und ausbeuterische Geschäftspraktiken. Das sollte zum Beispiel schlichtweg verboten sein, dass das überhaupt erlaubt ist, finde ich zum Beispiel ein Skandal. Also insofern, da sind wir wieder da, dass es natürlich auch politische und gesellschaftliche Lösungen braucht. Mhm. Aber Divestment an sich finde ich sehr gut. Ich kenne mich beim Aktienmarkt deutlich schlechter aus als du. Ich glaube, das Problem liegt darin, dass die Rendite wahrscheinlich bei diesen Risikogeschäften und bei diesen fossilen eventuell immer noch die höchsten sind. Ne? Und das ist eben das Problem. Und da würde ich auch wieder sagen, sowas sollte eigentlich auch politisch unterbunden werden.
Mhm. Ja, wobei es ändert sich. Also mittlerweile sind sehr viele nachhaltige, also ökologisch und soziale Anlagemöglichkeiten schneiden meistens viel besser ab als zum Beispiel die konventionellen Partner. Also es gibt zum Beispiel so einen Fonds, MSCI World, und da zeigen auch verschiedene Studien, dass tatsächlich die grüne Version davon viel besser abschneidet. Und gerade auch in der Corona-Zeit, weil eben praktisch in diesen Fonds auch zum Beispiel Airbus und alle möglichen Bereiche und Sektoren enthalten waren, die in der Corona-Zeit wirklich Einbußen gemacht haben und deshalb natürlich auch auf dem Aktienmarkt schlechter abgeschnitten haben. Und
das ist auf jeden Fall ein Trend, den man sieht, ne? Dass die AktienanlegerInnen sind ja auch nicht blöd. Also die wissen ja auch, was politisch abgeht und was gesellschaftlich auch gefordert ist. Deswegen ist auch wichtig, dass Leute sowas nachfragen.
Ja, richtig. Ja, genau. Und dafür ist ja auch nachhaltiges Investment gut. Also es könnte vielleicht auch eine weitere Strategie sein, zusätzlich zum Divestment, eben, dass man eben vom Divestment sozusagen top-down so ein bisschen sein Geld so ein bisschen ordnet und wir als Einzelanleger und als PrivatanlegerInnen wirklich auch so ein bisschen bottom-up entscheiden und bottom-up diese Bewegung vielleicht und diesen Sinneswandel einfach fördern.
Das ist auf jeden Fall auch so wie ich das kenne, auch der zweite Teil der Divestment-Strategie, ne? Quasi nicht nur zu skandalisieren und zu sagen, zieht das Geld aus der fossilen Infrastruktur und aus den fossilen Konzernen, sondern auch zu überlegen, wo geht das Geld stattdessen? Ne? Was wollen wir stattdessen aufbauen? Was wollen wir fördern? Wer oder was sind die Pioniere einer neuen Welt, die tatsächlich nachhaltig sind, was den Namen irgendwie auch verdient? bin kein Fan des Begriffs nachhaltig, aber da müssten wir jetzt einen zweiten Podcast zu machen.
Ja, es wird sehr inflationär gebraucht, das stimmt. Hast du vielleicht abschließend noch ein paar Worte, also vielleicht auch an die ZuhörerInnen, wie sie sich privat mehr für Klimaschutz und dann vielleicht auch gleichzeitig für Feminismus einsetzen können?
Tja, ich kann und möchte überhaupt niemandem vorschreiben, wie auch das hier zu nehmen hat.
Ein paar Tipps.
Ich glaube, der Wunsch besteht halt bei ganz vielen, ich bekomme diese Frage ganz oft gestellt, ne, was können wir denn machen und was sollte man denn tun? Vorangestellt sei mal, wir werden die Klimakrise nicht in den Griff kriegen und wir werden auch das Patriarchat nicht bekämpfen, weil Einzelne sich besser verhalten. Insgesamt brauchen wir systemische Lösungen, das heißt, wir brauchen politisch-gesellschaftliche Lösungen, Aushandlungsprozesse und eben auch bestimmte Ordnungspolitik an bestimmten Stellen und so weiter. Nichtsdestotrotz ist jedes feministische und ökologische Handeln immer ein richtiges. Also einfach diese Perspektive erstmal mitzubringen und das zu sehen, finde ich eine ganz, also für mich ist das eine Haltungsfrage auf jeden Fall. Und natürlich ist das ein Unterschied, ob ich irgendwie Urlaub an der Ostsee mache oder eben fürs Wochenende einen Shoppingtrip nach Barcelona mache. Mhm. Das sind so Dinge, kann man halt mal drüber nachdenken. Ja? Nur weil ich gerade kann oder ja, die Wahl habe zwischen, kaufe ich mir ein schönes Lastenfahrrad oder muss es doch irgendwie der fette Firmenwagen sein? Was kann ich auch in meinem Unternehmen machen zum Beispiel, um solche Sachen einzufordern? Wie esse ich? Wie spreche ich? Klar, das sind Fragen, die können wir uns alle stellen und gleichzeitig sich aber auch zu engagieren und zu gucken, wo sind auch Stellschrauben? Also ich lade auch alle Menschen ein, sich unbedingt in sozialen Bewegungen zu engagieren oder auch in der Kommune, im Kiez für bessere Verhältnisse, für höhere Lebensqualität. Da gibt es, glaube ich, viele, viele Sachen, die man machen kann, auch je nachdem, was einem so liegt und was einem Spaß macht. Man sollte auf jeden Fall für die Sache brennen, würde ich sagen, weil es muss unbedingt Spaß machen.
Ja, genau, richtig. Super, vielen Dank. Ja, Jana, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast heute und ich glaube, du hast uns nochmal eine ganz andere Perspektive auf das ganze Thema Klima und Klimagerechtigkeit überhaupt gegeben. Also ganz wertvoll. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
Danke dir für die Einladung und ich freue mich natürlich auch, wenn es dazu noch Kommentare oder Fragen gibt.
Ja, super, perfekt. Danke dir, cool. Ciao.
Danke dir auch, ciao, ciao.
Ja, ich hoffe, ihr fandet das Interview genauso bereichernd wie ich. Mir hat es nochmal ganz viele neue Perspektiven gegeben und ich hoffe, das geht euch ganz genauso. Und auf Jana bin ich übrigens aufmerksam geworden und wollte ein Interview mit ihr führen, weil ich eine Dokumentation auf Arte gesehen hatte über das Thema Ökofeminismus. Und deshalb bin ich neugierig geworden und ich möchte euch den Link dazu natürlich nicht vorenthalten. Deswegen findet ihr den Link in den Shownotes und ja, darüber hinaus auch noch den direkten Kontakt zu Jana, falls ihr direktes Feedback für sie habt. Und ich freue mich natürlich auch von euch zu hören auf dem Investments for Future Kanal auf Instagram. Im Juni gibt es die neue Folge. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Frühling. Genießt die Sonne auf jeden Fall und bleibt gesund. Bis dann!